Antonia lacht sich schlapp.
Nee, ich muss so lachen, weil es gibt doch diesen einen Film, hör sich auf, ey. Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel.
Aschenbrödel, der läuft immer Weihnachten. Und ich glaube, dass dieser Ruf jede zwei Sekunden zu hören ist in diesem
ist wirklich
reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vogelpodcast reingezwitschert. Schön, dich wieder zu sehen, Fabian.
Ganz meinerseits.
Dir geht's noch gut?
Mir geht's gut. Ich habe mich wieder gut eingefunden hier ins kalte Deutschland. Und ja, Martin, das ist unsere letzte Folge dieses Jahr.
Unsere letzte Folge, ja. Und da dachten wir uns zum Ausklang des Jahres, nehmen wir doch mal ein schönes Thema.
Haben wir ein Geschenk.
Wir haben ein Geschenk,
genau. Ein Geschenk, kann man sagen.
Also wir sind heute, wir haben eine kleine Besonderheit. Ja, wir sagen das immer, ich weiß. aber wir sind zum ersten Mal zu viert. Wir haben uns nämlich zwei Gäste eingeladen.
Und nicht irgendwie zu viert, sondern wir haben, kann man doch sagen, den berühmtesten Vogel-Podcast-Hosts eingeladen. Ja, doch, kann man so sagen, oder?
Nämlich Antonia und Philipp vom Podcast Gut zu Vögeln. Also ich würde mal sagen, das ist einer der, wenn nicht der größte Vogelpodcast im deutschsprachigen Raum. Und ja, mit denen werden wir über ein Thema sprechen, was sie ganz häufig oder eigentlich in jeder Episode behandeln, nämlich Vögel in der Popkultur. Und das ist auch das Thema der heutigen Sendung.
Wie immer haben wir natürlich eine Frage mitgebracht und die kommt dieses Mal über Spotify von Wappenschmied. Und die Frage ist, ich lese sie einmal vor, Tipps gegen Tauben? Fragezeichen. Haben das Problem, dass sie rücksichtslos alles wegschroten und den Futterplatz ganztägig besetzen und rumlungern. Auch streben am Häuschen für schmaleren Zugang erfolglos. Ja, Martin, hast du dann einen Tipp?
Ich weiß nicht, ich kann nicht auf eigene Erfahrung zurückgreifen, weil ich lange nicht mehr fütter. Also mein erster Gedanke wäre vielleicht erst einmal die Futtergabe einzuschränken, ähnlich wie vielleicht auch bei dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Rattenproblem, was du in der letzten Episode angesprochen hast, dass man den Zugang zum Futter temporär vielleicht einschränkt oder nur so viel anbietet, dass es erst einmal schnellstmöglich weggefressen wird. Ist natürlich dann schwierig, wenn die Tauben schon da sind. Hast du einen Tipp? Fällt dir was ein?
Also Tauben nehmen auch gerne, lesen auch gerne Futter vom Boden auf. Also je mehr Futter da liegt, desto eher attraktiv ist es für Tauben. Aber ich würde eher nochmal Taubenwerbung machen, weil erstmal gibt es auch verschiedene Tauben. Ne? Also es gibt die, wenn man sehr stadtnah wohnt, kommen vielleicht diese Felsen- bzw. Straßentauben. Es gibt auch diese kleinen, hübschen, zierlichen Türkentauben, die so ein bisschen das Beige sind mit diesem schwarzen Ring am Hals. Und dann die Ringeltaube, die sehr groß ist und so massig. Und die zwei anderen Taubenarten, also Turteltaube ist im Urlaub, sage ich mal, und ist in Afrika. Und Hohltauben kommen in der Regel nicht zum Futterplatz, sie bleiben eher in ihrem Wald. Von daher, also erstmal gibt es verschiedene und ich würde einfach sagen, die gehören schon auch irgendwie dazu. Und meistens ist es zumindest... ist der Schaden jetzt irgendwie zu begrenzen. Sie übertragen auch nicht so viele Krankheiten, wie jetzt vielleicht das eher Problem bei Ratten wäre. Und es ist also zumindest nicht so viele wie Ratten. Es gibt keine Meldepflicht. Also man kann es, kleines Häuschen, vielleicht weniger Streufutter und sonst einfach vielleicht phasenweise versuchen, nicht zu füttern. Aber so richtig den Tipp habe ich da nicht.
Also ich denke, auch Futtersilos sind da vielleicht eine gute Lösung, weil die einfach von Natur aus den Zugang beschränken. Oder auch Meisenknödel. Also da schränkt man dann doch, sage ich mal, die Artenzahl ein bisschen automatisch ein.
Genau, gerne haben sie einen Landeplatz, der jetzt ein bisschen größer ist, wie zum Beispiel ein Balkongeländer, eine Fensterbank oder eben den Boden. Und wenn dieser Landeplatz nicht so da ist, zum Beispiel wenn dieses Silo etwas höher hängt, und wenig Streu drunter liegt, dann ist das schon eigentlich eine ganz gute Maßnahme. Okay, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort. Und Martin, ich würde sagen, wir springen zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Herzlich willkommen zu den Vogelnews. Martin, the stage is yours. Du hast zwei, glaube ich, vorbereitet für uns.
Genau, und die erste Schlagzeile, die ich euch vorstellen möchte, ist: Dutzende von Vogelarten in Nordamerika bekommen einen neuen Namen. Die Nachricht habt ihr vielleicht schon mal wahrgenommen, die ist nicht ganz brandneu, die stammt von Anfang November und da geht es zum Beispiel um Vogelarten wie den Audubon-Sturmtaucher oder den Bachmann-Laubsänger, also Arten, die in Nordamerika vorkommen, nicht bei uns. Einige von euch mögen sich jetzt vielleicht fragen, Audubon, den Namen habe ich schon mal gehört, das ist doch ist doch dieser bekannte Ornithologe und Maler, der hat tatsächlich dieses große Werk The Birds of America kreiert, geschaffen und auch selber die Zeichnungen angefertigt, also ganz tolle Zeichnungen. Aber laut Historikerinnen ist das ein ehemaliger Sklavenhalter und ja, und nicht ganz unumstritten historisch, denn er, wie auch viele andere Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, haben tatsächlich ja rassistische Hintergründe. Und genau deswegen nimmt man sich dieser Sache an und benennt also oder plant, viele Vogelarten umzubenennen. Und das betrifft, das wird wahrscheinlich zukünftig ungefähr 70 bis 80 Vogelarten im Raum USA-Kanada betreffen. Und zuständig dafür wird sein die American Ornithological Society, schöner Zungenbrecher. Die gründet nämlich 2024 ein Komitee, das sich dann damit beschäftigen wird. Und interessanterweise, die Bevölkerung darf Namensvorschläge einreichen. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Fakt.
Das finde ich auch schön, ja. Also generell dieses Loslösen von vielleicht Personen zu den Vogelarten, weil, wie schon gesagt, irgendwie gibt es vielleicht blöde, ist nett gesagt, scheiß Hintergründe so, sei es Kolonialzeit, sei es Nationalsozialismus, aber auch generell Menschen sind irgendwie immer in irgendeiner Weise fehlbar und das Ganze davon loszulesen, ist der Hintergrund dazu. Und auch bei der deutschen Sprache, Martin, hast du da ein paar Infos?
Das bezieht sich eben nicht nur, also ne, wir haben ja ganz viele Sprachen auf der Welt und es gibt, möchte ich mal behaupten, in jeder eigenen Sprache auch eigene Namen für Vögel oder für Tiere und Pflanzen, Organismen. Und auch in Deutschland ist das so, also hier gibt es zum Beispiel das Buch oder den Titel Die Vögel der Erde in der dritten Auflage von 2022, herausgegeben von der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Und auch die nimmt sich solcher Namensänderungen an und auch die hat schon, ich weiß gar nicht wann, ja genau, 22, also zuletzt bestimmte Arten umbenannt, nämlich zum Beispiel die Schwarzsteppenlerche, also das ist der aktuelle Name aus Zentralasien, oder aus Afrika die Pünktchenente. Also auch die hatten vorher ja historisch, ja, sag ich mal.
Das war die Mohrenlerche vorher, ne?
Fragwürdige Namen.
Mohrenlerche und die Hottentottenente. Also schon, genau. Also auf Latein muss man sagen, heißt sie auch noch Spatula Hottentotta. Das kann man nicht ändern und will man nicht ändern sozusagen.
Also man kann es schon, aber das ist halt...
Man könnte schon, aber es ist sehr...
Ist eine Regel, weil das eben zu sehr, sehr großen Verwirrungen führt. Man müsste das dann also wieder als Veröffentlichung machen und so weiter. Aber interessanterweise, der Audubon-Sturmtaucher, der jetzt also im Zuge dessen in Amerika, Nordamerika umbenannt werden soll, der lautet in der deutschen Fassung immer noch so. Also da ist das Internet zum Beispiel schneller. Dort heißt er nämlich schon Schuppentaucher. Ja. Ganz interessant.
Sehr gut, dass das gemacht wird. Im Deutschen, ich habe noch eine interessante Fakt zu zwei Arten gefunden, und zwar Torshühnchen und Odinshühnchen. Die beiden hießen früher schmal- und plattschnabeliger Wassertreter und wurden dann tatsächlich von dem Nazi, von Günther Niethammer, umbenannt als Hommage an die germanischen Gottheiten. Und ja, der war bei der NSDAP und war bei der SS und hat zeitweise sogar, also hat auch in Auschwitz zeitweise gearbeitet, hat da sogar ein Buch geschrieben über die Vogelwelt von Auschwitz, wo er dann irgendwie morgens da seine Arbeit gemacht hat und nachmittags sich ein Pirol angeschaut hat. Also wirklich, ja, das steckt da nicht im Namen, aber steckt zumindest in der Benennung noch als Hintergrund.
Und vielleicht noch eine kurze News, die ist etwas weniger schwer, verdaulich vielleicht. Und zwar hat Neuseeland ja in diesem Jahr, also vor einiger Zeit im November, den Vogel des Jahrhunderts gekürt. Und zwar anlässlich des 100. Geburtstags der Naturschutzorganisation Forest and Bird. Und du weißt es wahrscheinlich schon, Fabian, wer es geworden ist. Wer ist der Siegervogel? Vielleicht kannst du es ja im Originalnamen
ist der
neuseeländisch aussprechen.
Pyterketeke. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß es nicht. Pyterketeke wird es geschrieben.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber dahinter verbirgt sich einfach nur der Haubentaucher. Und zwar eine Subspezies, also eine Unterart, nämlich die australasiatische. Und man mag sich jetzt fragen, okay, also ich kann ja noch mal kurz sagen, an zweiter Stelle wäre der Kiwi gekommen und an dritter Stelle der sehr beliebte Bergpapagei, der Kea. Und man kann sich jetzt vielleicht fragen, warum ist es eigentlich der Haubentaucher geworden? Das hat einfach damit zu tun, dass er einen riesigen Push gekriegt hat von dem Comedian, ist es glaube ich, Schauspieler / John Oliver, der, ich glaube, sogar in einer TV-Show aufgetreten ist als Haubentaucher und so diesem Vogel also enorm viele Stimmen eingebracht hat. Und ja, da ist es der Haubentaucher geworden.
Ja, spannend, dass er sich durchgesetzt hat gegen, ich würde als Neuseeländer jedes Jahr Kiwi und Kea. Naja, die haben einfach schöne, schöne Vertreter. Ich habe noch eine kleine News, die fand ich einfach total lustig, die würde ich hier gerne noch einschieben. Und zwar habe ich zufällig bei Gala, dieser Zeitschrift, gelesen, unter der Kategorie Lifestyle und Liebe, den Bird-Test. Also es ist wohl bei TikTok irgendwie rumgegangen und ich lese mal vor. Ein Satz enthüllt, ob ihr Gegenüber echtes Interesse an ihn hat. Und zwar fragt man sein Gegenüber bei einem Treffen, bei einem Date, keine Ahnung, macht man den Bird-Test, indem man aus dem Fenster zeigt oder wo auch man auch immer ist, auf irgendwo hinweist und sagt, schau mal den Vogel. Und wenn sich die Person, in Anführungsstrichen für sowas Nebensächliches, so steht es hier, das kann ich natürlich nicht begrüßen, interessiert, also sollte sie dann sagen, oh, sofort sich umdrehen und sich diesen Vogel anschauen und die redet über, tauscht Sachen über den Vogel aus, dann hat diese Person wirklich Interesse und ist nicht nur auf, so wie es hier steht, auf was Lockeres aus. Ja, fand ich sehr, musste ich sehr schmunzeln und ich glaube, in der Ornithologie-Szene funktioniert das gar nicht. Da würde man, ist das vielleicht der einzige Satz, wo man noch zuhören würde. Ja, aber genau, wollte ich gerne.
Probier ich mal beim nächsten Business-Meeting aus.
Mach das, ja. Wollte ich gerne mit euch teilen, der Bird-Test.
Ja, cool.
Okay, ich würde sagen, ich freue mich auf die beiden. Ich meine, hoher Besuch. Ich bin auch aufgeregt, sie kennenzulernen und also sie mal live in Anführungsstrichen zu sehen. Wir sind ja jetzt hier wieder bei Remote und springen wir zum Hauptteil. Wie immer natürlich, alle Infos zu unseren News findet ihr in den Shownotes verlinkt.
Thema der Woche.
So, herzlich willkommen zu unserem Hauptteil und wir freuen uns riesig, hier unsere beiden Gäste zu begrüßen. Antonia, Philipp, cool, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig.
Ich auch.
Hallo, wir freuen uns auch sehr. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr. Danke
sehr, sehr gerne.
Für die Einladung.
Man kennt euch ja vor allem durch euren Podcast Gut zu Vögeln. Da habt ihr eine riesen Community, die euch folgt. Was macht ihr denn neben dem Podcast noch so? Ihr habt ja ganz viele Projekte am Start.
viel. Also ich möchte...
Macht man eine Auswahl?
Ich möchte jetzt nicht zu persönlich werden. Nein, wir machen... also Philipp und ich kennen uns ja eigentlich von der Arbeit. Wir sind beide Filmemacherinnen und haben zusammen im Büro gesessen. Und Philipp hat ein Volontariat bei mir damals gemacht. Und wir haben auch zusammen so einen ersten Film gemacht. Und dann ist er sozusagen alleine in die Filmwelt rausgegangen und hat andere Projekte gemacht, ich parallel auch, aber wir sind immer im Kontakt geblieben und dieser Kontakt war dann auch und vor allen Dingen auch viel über Vögel und das hat uns sozusagen unsere Freundschaft dann auch noch mehr bestärkt, würde ich sagen. Wir haben auch andere Interessen, aber jetzt momentan würde ich sagen, das Berufliche ist Film. Und ansonsten natürlich mehr und mehr auch Vögel. Und wir versuchen das auch immer mehr zum Schwerpunkt zu machen, oder? Kann man so sagen, Philipp?
Ja, eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen. Mache ich aber trotzdem. Wir haben eigentlich immer schon gemerkt während unserer Arbeit als FilmemacherInnen auch, dass wir eigentlich im Herzen nur eins wollen, nämlich über Vögel reden und diese Liebe teilen mit anderen.
Das kann ich voll verstehen, ja.
Und das macht ihr ja inzwischen nicht nur über den Podcast, sondern auch über ein Buch, ne? Das letztes Jahr rausgekommen ist, glaube ich.
Dieses Jahr.
Also brandaktuelles Buch nach wie vor ist dieses Jahr rausgekommen und genau. Deswegen muss man sagen, dass wir da auch eigentlich immer mehr wir machen immer mehr auch dieses Herzensthema beruflich, was total schön ist.
Komplett. Mhm. Vögel entdeckt, Herz verloren, sage ich an der Stelle, ist der Buchtitel. Also hier, ne, kleine Schleichwerbung beim Kosmos Verlag. Und als Spatzenretterin, Antonia, kennt man dich auch, oder?
Ja, auch schön, dass du das erwähnst. Ich vergesse das immer. Also nicht, weil ich das nicht wichtig finde, sondern weil ich denke, ich möchte mich nicht aufdrängen. Ja, das stimmt. Also ich habe zusammen mit der Claudia Wegwort 2017/18 die Berliner Spatzenretter gegründet. Das ist eine Initiative zum Erhalt der Art Spatzen in Berlin und deutschlandweit natürlich am liebsten auch, aber vor allen Dingen in Berlin, weil Berlin Spatzenhauptstadt ist, gefühlt. Ich komme ja aus Köln, ich lebe auch wieder in Köln, mir fehlen die Spatzen auch hier. Es gibt hier nur noch ganz wenige an bestimmten Stellen, die auch überraschenderweise das noch schaffen. Aber in Berlin gibt es sie noch und da haben wir versucht, dann mit dieser Initiative zusammen mit Naturbildung auch, aber vor allen Dingen auch Aufklärung etc., die Vögel zu schützen und ihnen weiter Möglichkeiten zu geben, dass sie an den Schulen vor allen Dingen Nistplätze finden und auch Begrünung etc. Und das machen wir bis heute und da bin ich auch total stolz drauf. Das haben wir als Privatpersonen geschafft und werden unterstützt vom Senat Berlin, aber auch von anderen Stiftungen. Und ja, das ist schön zu sehen, dass wenn man eine Idee hat, dass man die auch durchsetzen kann und dass man da auch Gelder für bekommt. Und die Claudia ist Projektleiterin und wir können uns innerhalb dieser Berliner Spatzenretter dann immer mit verschiedenen Problemen für die Vogelwelt beschäftigen. Momentan ist das Fensterschlag sehr viel, also viel mit Fenster etc. Ja, das ist toll. Philipp macht da auch manchmal mit, der hilft dann, wenn wir an Schulen sind und arbeitet mit den Kindern und spricht mit ihnen. Und ja, wir hatten damals auch, ich glaube, das war jetzt auch, wann war das, Philipp, vor 6, 7 Jahren?
Was genau denn?
Das ist ja schon lange her,
was genau?
Dass wir im Büro da saßen und immer überlegt haben, was können wir denn tun, damit die Begrünung in Berlin da nicht auf Stock geschnitten wird im November. Ja, das ist, hat eine lange Geschichte auf jeden Fall.
Genau, wir haben eigentlich immer versucht zu überlegen, was kann man selber machen. Nicht nur jammern, sondern irgendwie mal gucken, was man im Kleinen bewirken kann. Und bei den Spatzenrettern ist es so toll, weil das eben direkt auch bei den Kindern ansetzt und an den Schulen. Ja. Weil eben Schulen, also alte Gebäude häufig in Berlin, sind eben für Gebäudebrüter super wichtig. Und das ist eine super Kombi.
Ja, und die direkte Naturerfahrung macht natürlich viel her. Und Spatzen sind auch so eine Art, die würde man jetzt sagen, okay, warum Spatzen? Die sind super häufig. Aber auch gerade die, die sehr häufig sind und wie beim Spatz total auf dem absteigenden Ast sind, die sind dann doch irgendwie dann auf einmal plötzlicher und schneller weg, als man denkt. Siehe Star, siehe Wandertaube, wenn wir jetzt noch weiter ausholen würden. Also sehr, sehr schönes Projekt.
Was ich so schön finde an dem Projekt ist übrigens auch, dass man mal einer Sache nicht hinterherläuft. Also nicht guckt, wie kann man etwas wieder auswildern und etablieren, wenn es erstmal weg ist, sondern dass man etwas da anpackt, wo es noch nicht zu spät ist.
Ja, das stimmt.
Würdet ihr zwei eigentlich sagen, dass Spatzen auch Einzug in die Popkultur gefunden haben? Das ist ja das Hauptthema unserer heutigen Sendung. Würdet ihr sagen, ihr redet ja viel über Popkultur, vor allem Musik und Literatur. Fallen euch da spontan Titel ein, wo Spatzen drin vorkommen?
Bevor Antonia dazu was sagt, möchte ich dazu was sagen. Und zwar allein schon das Wort, du kleiner Spatz, ist ja schon was Niedliches. Ist ja auch irgendwie Kultur, wie die Menschen mit diesen Vögeln in Verbindung stehen. Und das hat man ganz häufig bei Vogelarten. Wenn man mal zurückguckt in die alte Sprache, wie eng der Mensch mit diesen Arten verknüpft ist. Und das ist, finde ich, total schön. Beim Spatz als Kosenamen. Aber
stimmt,
natürlich auch der Dreckspatz oder der Rohrspatz. Also
richtig,
verschiedene.
Ja. Wobei Rohrspatz war wahrscheinlich ein Rohrsänger oder die Rohrammer.
Wahrscheinlich, schätze ich auch.
Aber interessant mit den Kosenamen, das ist mir jetzt, als ich in Honduras war, auch begegnet, dieser Vergleich, weil da ist es immer so, mi amor, und also meine Liebe, mein Leben, mein Herz, so nennen die sich immer. Und bei uns ist so Spatz, Maus. Und das fand ich auch total witzig. Wieso bezeichne ich euch als Maus oder was ist das? Aber ja, es ist
Schwein.
Ja, stimmt. Aber das ist schon, stimmt. Ja, gibt's verschiedene. Ist schon anders.
Ja, also ich finde bei den Spatzen ein guter Vogel zum Starten. Es ist, wie der Philipp schon gesagt hat, ja total offensichtlich, dass dieses Tier schon sehr, sehr lange ganz nah am Menschen lebt und mit dem Menschen lebt, unterm Dach sozusagen. Ist ja ein Gebäudebrüter und somit ein Vogel, den wir hören und sehen können, wenn er dann da ist und bewundern können. Und er sieht natürlich auch süß aus. Er ist immer zusammen, also in einer Gruppe kommt der. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch Menschen, die den Spatzen nicht mögen. Aber es ist auf jeden Fall ein Vogel, der sehr niedlich aussieht. Ich habe jetzt extra nicht süß gesagt, weil Philipp und ich immer süß sagen, aber also ein niedliches Tier. Und dementsprechend findet man in der Kultur ganz viel. Also sei es jetzt Kunst, es gibt ein Gemälde, das heißt Der tote Spatz. Ich weiß leider gerade jetzt aus dem Kopf nicht, wer das gemalt hat. Ich glaube, das müsste 17. Jahrhundert sein. Also durchaus schon viel. Und in der Musik, weiß nicht, auch im Podcast haben wir darüber gesprochen, gibt es von Simon Garfunkel ein Lied. Sparrow heißt das auf Englisch Spatz. Und da geht es eben auch um einen hilfesuchenden Spatz, der dann in der Welt unterwegs ist und versucht, irgendwie ein bisschen Unterschlupf zu bekommen und von den anderen Tieren und Vögeln und Bäumen sozusagen keine Hilfe bekommt, weil er vielleicht unscheinbar ist oder was auch immer. Und am Ende kommt die Welt und öffnet sich. Und weil alles, was existiert, bekommt auch Liebe. Es ist ein super schönes Lied eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ganz toller Text und auch ein schönes Lied. Wir zeigen das auch oft, wenn wir Lesungen haben, spielen wir das, weil ja das so ein bisschen auch Mensch-Tier wiedergibt und wie man diesen Vogel sieht. Und Sie haben ja auch recht, am Ende hat dieser Vogel das Hauptproblem, dass er einfach keine Gebäude mehr findet, wo er Unterschlupf oder wo er nisten kann und wo er sich verstecken kann. Und deshalb passt das Lied so gut. Das würde ich gerne anbringen. Es gibt aber auch andere Lieder. Philipp, es gibt doch dieses eine Lied, was du mir gezeigt hast, mit den Spatzen und dem...
Ach, von Gerhard Schöne. Das ist ein Liedermacher, ja. Der von Wellensittichen und Spatzen heißt das.
Ja.
Und das ist auch sehr schön. Da geht es eigentlich ein sehr trauriges Lied. Da geht es darum, dass ein gelber Wellensittich entfleucht aus dem Fenster und sich mit Spatzen zusammentut und die ihn nicht so ganz akzeptieren, weil der Wellensittich, also eigentlich geht es um ihn, weil er so gelb ist. Und im übertragenen Sinne geht es natürlich darum, dass ja, ich sag mal, die normativen Menschen in ihrer grauen Einheitsmasse jemanden, der heraussticht, auch manchmal nicht sofort akzeptieren. Also da ist der Spatz eher ein bisschen der Buhmann in dem Lied, aber es ist ein sehr, sehr schönes Lied.
Okay.
Ja, mit einer guten Message.
Stichwort trauriges Lied, da muss ich ganz spontan an eure Kranich-Folge denken, wo ihr den Song von Juliane Werding vorgestellt habt.
Wunderschön.
Den kannte ich bis dahin nicht und später habe ich dann rausgefunden, dass Tokotronic den ja auch gecovert haben. Mhm. Aber das fand ich einen coolen Titel, also sehr melancholisch so vom Text her und auch vom Style her. Und ich fand interessant, das hat man auch nicht oft, dass Naturschutzthemen in Liedern verarbeitet werden, oder? Also da geht es ja auch um den Artenschutz quasi, sage ich jetzt mal, gewissermaßen, oder?
Also Antonia, du bist da noch mehr Expertin als ich, aber um diese Brücke zu schlagen zu Juliane Werding, es gab schon diese Phase, auch hier Alexandra, mein Freund, der Baum ist tot und so. Mm, das gab es schon und das ist auch, glaube ich, parallel zu sehen mit gewissen politischen Strömungen in Deutschland, also die Umweltbewegung und so weiter. Also im Schlager und Chanson gab es das dann schon, aber es ist kein Thema, was jetzt ja sehr häufig und sehr lange sich da gehalten hat. Aber damals, so Ende der 60er, 70er, kam das auf. Und mein Freund der Baum ist natürlich das bekannteste Beispiel, aber auch der letzte Kranich vom Angerburger Moor, das, was du angesprochen hast. Ist ein super schönes Lied, kann ich nur allen mal empfehlen, aufzulegen. Ist ein echt tolles Lied.
Oder auch ein Kinderlied, was in die Richtung geht. Kennt ihr Karl der Käfer? Ist jetzt kein Vogel, aber es...
Doch, von Gänsehaut. Und das ist nicht mal ein Kinderlied, glaube ich. Du hast es wahrscheinlich als Kind gehört. Aber
ich habe es als Kind gehört. Sehr schön.
Ich auch. Ist kein Kinderlied, glaube ich. Eher Neue Deutsche Welle.
Ah, okay. Martin, mir fällt gerade ein, wo wir bei solchen Songs sind. Du hast einen mitgebracht, richtig? Da geht es nicht um den Spatz oder nicht. Da geht es um einen besonderen Adler sogar.
Ja, und zwar um den Schreiadler. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr den Song noch nicht. Der NABU hat nämlich einen eigenen... Naja, nee, weiß nicht, ob der NABU eigene Schreiadler-Song ist, aber... Vielleicht spielen wir den mal ganz kurz an.
Von ihm gibt's nicht mehr viele hier, nur 120 Paare. Wir sagten uns, das ändern wir für die nächsten Jahre. Schrei, Adler, schrei, Adler, schrei. Dann ist deine Zeit in diesem Land noch nicht vorbei. Schrei, Adler, schrei, Adler, schrei. Schrei's raus, dann hört man dich und dein Geschrei. Im Schnitt zwei Eier legt der Adler meistens, das ist Fakt. Das Jüngere der Küken wird vom Älteren zerhackt.
Hat was.
Also, ich habe danach immer einen Ohrwurm, ehrlich gesagt.
Das klingt auch ein bisschen wie ein Kinderlied. Soll es wahrscheinlich gar nicht sein, oder?
Nee, ist es, glaube ich, nicht. Und zwar, ich verrate mal, von welcher Band das ist. Es ist nämlich von der Band Pasquale Agliardi und die Fonauten. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und nicht irgendwie zermetzelt. Genau, Pasquale Agliardi kennt vielleicht viele als TV-Kommissar Dupin aus der Bretagne. Und der hat aber auch eine Band mit anderen Kolleginnen, Kollegen in dem Fall. Und zusammen mit seinen Kollegen ist die Band Schreiadlerpate beim NABU. Und in dem Zusammenhang haben sie diesen Song kreiert.
Ja, wir haben die Band gefragt, was haben Vogelschutz und Musik für euch eigentlich gemeinsam? Und was habt ihr für eine persönliche Bindung? Und die Antwort hören wir uns gemeinsam an.
Einfach, eigentlich, wenn man es genau nimmt, überhaupt nichts hat der Vogelschutz mit Musik zu tun. Auch wenn es ein bisschen absurd klingt. Also Marc hat mich im Laufe der Shows zum Pferd stilisiert. Der liebe Spike, der Jörg Hamers, ist eine Dogge. Und neuerdings ist Marc Leimann zu einer Taube geworden.
Generell ist uns natürlich aber auch wichtig, einfach ein bisschen Flagge zu zeigen und sich für eine gute Sache einzusetzen.
Denn man muss wissen, es gibt nur noch 150 Paare in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist natürlich reichlich wenig für dieses gute Tier. Da kann man natürlich noch wesentlich mehr machen, beziehungsweise es wäre schön, wenn die Population stetig wachsen könnte.
Und die dritte Frage, Wir haben die Band gefragt, wie reagieren die Fans auf euren Song?
Das wird natürlich von den Gästen und von den Zuhörern und Zuschauern immer als Verarschung wahrgenommen, wenn wir dann auf einmal was vom Schreiadler bzw. vom Naturschutzbund erzählen. Aber genauso ist es, dass es nämlich dann, und das ist das Schöne, wenn es dann doch zutrifft und die Leute merken, dass kein Quatsch ist, ist der Aha-Effekt natürlich noch sehr viel größer.
Ja, interessanter Song auf jeden Fall. Ich finde, sie haben sich auf jeden Fall sehr damit beschäftigt. Es kommt auch in dem Lied vor, dass das eine Küken das andere zerhackt von den Zweien. Das ist ja dieser Kainismus von Kain und Abel bei den Adlern. Das ist schon irgendwie, wo man sich denkt, oh Mann, ihr seid so eine seltene Art. Warum lasst ihr Brüderchen oder Schwesterchen doch am Leben? Aber gut, das ist die Natur und es hat durchaus ja auch seinen evolutionären Hintergrund.
Gibt's da nicht, darf ich kurz was fragen, gibt's da nicht auch gerade, weil die ja so selten sind, werden da nicht auch die entnommen, die Kleinen, damit die dann sozusagen durchgebracht werden? Oder
genau, das Schutzprojekt, dass einer von beiden rausgenommen wird und dann quasi per Hand großgezogen wird, damit man beide überleben, weil man sich bei der Art auch nicht leisten kann, dass 50% von der Brut verloren geht.
Ja, vielleicht verlassen wir an der Stelle mal die musikalischen Sphären und gehen mal über zu einer anderen Medienrubrik, nämlich Film und Fernsehen. Finde ich nicht weniger interessant. Es ist ja ähnlich wieder bei der Musik, also dass Vögel irgendwie in Filmtiteln vorkommen oder als Protagonisten sogar oder als Stimmungselement. Und ich weiß nicht, kennt ihr den Film The Big Gear? Habt ihr den gesehen?
Weiß ich nicht. Erzähl mal, was da passiert.
Also es geht.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber Fabian, du kennst den, ne?
Ja, genau, ich kenne den. Also der ist recht hoch besetzt auch mit Jack Black und Owen Wilson. Und da geht es um dieses Big Gear, was in Amerika so ein, ja, das Bird Race sozusagen ist. Was es bei uns gibt, ist es da das Big Gear. Das versuchen ganz viele Amerikanerinnen und Amerikaner in einem Jahr so viele Vogelarten zu sehen wie möglich. Also jeder für sich. Und die Person mit den meisten gewinnt halt das Big Gear. Darum geht es in dem Film. Ist ein bisschen, ich sag mal, überzogen. Also das wird sehr, sehr nerdy dargestellt. Es ist ja aber auch nerdy, aber es ist auch sympathisch zwischen. Also ich mag den eigentlich. Auch wenn man als Orni oder als amerikanischer Orni hin und wieder dann ein paar Fehler entdeckt in dem Film, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, aber so ein Film, der wirklich das als Hauptthema hat, also dieses Thema Birding.
Okay, aber schon eher die Competition, oder?
Die Competition, ja genau, die Competition und was ist sich so. Aber es gibt auch viele Vogelaufnahmen und das ist ganz schön.
Interessant.
Und dann gibt es ja natürlich auch noch Doku-Filme und das Schlagwort wollte ich nochmal an euch zurückspielen, weil ihr ja gerade einen Dokufilm über Stare macht, wenn ich das richtig gesehen habe, bei eurem Instagram-Account. Könnt ihr dazu kurz was sagen?
Ja, ich fange mal an. Genau, ist es richtig. Wir machen schon länger begleiten wir die Stare in Berlin und Brandenburg. Und zwar gibt es ja das Besondere in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Am Alexanderplatz, am Bahnhof überwintern seit einigen Jahren Stare, eine immer größer werdende Gruppe. Die fliegt also nicht mehr in den Süden, wie man das von dieser Art eigentlich kennt, sondern die hat entschieden, um das jetzt mal menschlich zu sagen, wir finden hier eigentlich alles, was wir brauchen oder sogar noch mehr. Und das ist natürlich interessant und gleichzeitig kommen sie da den Menschen sehr nahe, weil sie eben im Winter auf dem Bahnsteig auch nicht so scheu sind wie am Brutplatz zum Beispiel. Genau, und das war so ein bisschen der Aufhänger, uns mal anzugucken, was die genau machen.
Kann man schon sagen, wann der Film vielleicht in die Kinos kommt, oder?
Das ist kein Kinofilm, das ist für Arte.
Das ist kein Kinofilm, okay.
Produziert jetzt erstmal und ist auch 45 Minuten lang. Wann der ausgestrahlt wird, kann ich noch nicht sagen. Also ich denke, wenn Sie klug sind, machen Sie das im Frühling. Wir haben da leider als Produzenten nicht viel Sage, wann der Sender die Filme ausstrahlt. Allerdings geben wir den Anfang des Jahres ab. Ich hoffe, wie gesagt, dass Frühling dann gewählt wird. Würde passen. Mhm. Obwohl man die Geschichte eigentlich auch im Winter gut zeigen kann. Mhm. Ja, Winter, Frühling, denke ich. Aber werden wir auf dem Instagram-Account und vielleicht euch auch nochmal schicken, dann könnt ihr das vielleicht weitergeben.
Ja, sehr gern. Ich freue mich da schon drauf. Also ich bin ganz gespannt, weil ich kenne die selber auch und die sind ja ganz, ganz putzig, um es mal so menschlich zu sagen.
Und kleiner Spoiler, wir sind nicht nur am Alexanderplatz. Also wir gucken uns tatsächlich an, was diese Vögel auch das Jahr über machen. Und das ist ähnlich wie bei den Spatzenrettern auch für Antonia und mich ganz besonders schön, mal die Chance zu haben, diese Art, die ja auch eher so unterm Radar läuft bei vielen, obwohl sie auch abnehmen, ja, sich damit mal intensiv zu befassen. Und das ist echt cool. Das macht echt Spaß, weil die auch sehr überraschend sind, wenn man sie sich mal genau anguckt.
Mhm. Richtig cool. Wenn wir gerade bei Dokufilmen sind, würde ich da noch zwei, drei erwähnen. Und zwar Nomaden der Lüfte, das ist, sag ich mal, so der Klassiker. Ich weiß nicht, ob ihr den geschaut habt.
Ja.
Ich glaube, das war so einer der ersten großen Vogeldokus.
Da war ich im Kino, da war ich aber noch klein. Das müsstet ihr mal nachgucken, wann der rauskam.
Ich glaube, 2001.
Ja, genau, da war ich 11 und war da mit meinen Eltern im Kino und habe das auch auf VHS zu Weihnachten bekommen, natürlich.
Ja, ich war starke 5 Jahre, aber ich habe es später gezeigt bekommen.
Da warst du noch zu klein für Kino.
Ja, ja.
Und ganz toll finde ich übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das Geheimnis der Flamingos, weil da auch noch The Cinematic Orchestra als Band, die den Soundtrack gemacht hat. Also auch ganz toller Film.
Ja. Witzigerweise kenne ich den Soundtrack, aber den Film nicht. Vielleicht sollte ich das mal nachholen.
Ja, kann ich dir echt ans Herz legen, ist ganz toll erzählt.
Mhm. Ich habe bei Netflix neulich den Vogeltanz, auch eine Doku gesehen. Und den fand ich auch richtig cool. Da geht es um Paradiesvögel und ein paar andere, größtenteils spektakuläre aus dem Regenwald, wie die auf wirklich die bescheuertsten Arten und Weisen versuchen, da für ihre Damenwerbung zu machen. Das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Film, es macht schon echt Spaß. Kennt ihr den?
Den habe ich gesehen.
Den kenne ich. Mhm.
Und wo wir dabei sind, möchte ich kurz nochmal Sir David Attenborough anbringen.
Ja, ist ja auch natürlich.
Zum Glück lebt er ja noch, muss man sagen, mit über 9, ich glaube 97 oder so.
Der ist super alt, ja.
Der ist super.
Ja, Entschuldigung, also das war ein Kompliment. Ja,
ja, ja. Ich will damit nur sagen, der hat auch, es gibt auch, glaube ich, einen Social-Media-Kanal über ihn, das ist ganz schön.
Ja, der hat auch, glaube ich, eine eigene Reihe gemacht, Das Leben der Vögel, auch ein Buch dazu. Also kann man auch nur empfehlen.
Ja, kam jetzt auf Planet Erde 3 raus, kürzlich, glaube ich. Also ich liebe diese Dokus, weil es einfach so ein... Er schafft es das sehr gut. Ich meine, BBC ist natürlich auch ein starker Sender so dafür. Alles hat Spielfilm, Kinoqualität, so von auch vom Entertainment. Also es ist wirklich... Wirklich toll, bin ich auch großer Fan.
Genau, und er sagt auch jetzt noch sehr viel zum Thema Artensterben und auch Klimawandel, was natürlich auch echt, das ist echt cool.
Er macht das jetzt viel mehr, als er es früher gemacht hat.
Genau, ja. Und deswegen habe ich den Social-Media-Kanal auch empfohlen, weil das eben, ne, in den alten Filmen kommt das natürlich nicht vor. Ja. Aber jetzt, und das ist echt schön, auch mal von jemandem sowas zu hören, der wirklich die Welt gesehen hat und der wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne?
Ja, das stimmt. Total. Doch gehört, sie haben seine Stimme, weil ich meine, die ist ja schon auch Kult und finde, die vermittelt schon so ein bestimmtes Gefühl. Ich glaube, die haben das jetzt so KI-mäßig auch, versuchen die jetzt gerade alles einzufangen, dass wenn er mal sterben sollte, dass man, ja, dass es weitergeht mit seiner Stimme.
Mhm. Es gibt aber auch noch ein paar andere Filme, würde ich gerne den Zuhörern ans Herzen legen, die im Fernsehen zu sehen sind. Also zum Beispiel Die Rückkehr des Eisvogels ist ein wirklich sehr guter Film von C.S. van Kempen. Wirklich ganz, ganz toll gefilmt. Unglaublich gute Aufnahmen. Ich glaube, den gibt es auch bei YouTube noch. Und dann gibt es noch, interessant heißt genauso, Die Rückkehr des Wiederhopf, glaube ich, heißt der.
Super
auch ein
Film.
Ganz, ganz, ganz schöner Film mit einer wunderbaren Kamera. Ich persönlich stehe ja darauf, wenn man auch Atmosphärik schafft und nicht nur ein gutes Bild hinter das andere klatscht, sondern einfach auch Mensch, Tier, wenn es dann so ist, irgendwie schön verweben kann mit trotzdem schönen Bildern, die jetzt nicht auf einmal sich total abheben von dem eigentlichen Tierbild. Ja, das sind ganz, ganz tolle Filme, die, glaube ich, noch zu finden sind bei YouTube etc.
Und bei der Rückkehr des Wiederhopfs ist auch so toll, was du schon sagst, da spürt man diese Liebe des Menschen, der dort eben so viel für den Vogel tut, für den Vogel. Und bei vielen Tierfilmen in dem Genre ist es ja auch zu Recht oft so, dass man gar keine Menschen sieht. Aber dort ist es sehr, sehr schön und toll. Also es trägt diesen Film, dieser auch ein älterer Herr in Österreich, der, glaube ich, über 500 Nistkästen gebaut hat.
Ja, und ich glaube, der hat die komplette Population da zurückgeholt und die österreichische Population irgendwie verzehnfacht oder so.
Da hättet ihr auch beteiligt sein können, weil ihr seid ja nicht weniger aktiv beim Wiederhopfschutz, ne? Also du zumindest, Philipp. Du hast ja auch ein paar Kästen bei dir, ne?
Genau, also was Antonia, die Spatzen sind mir die Wiederhopfe. Ich wohne ja auch inzwischen auf dem Land in Brandenburg und genau, habe durch ein Naturschutzprojekt, das heißt Wiederhopfen, also wie das Bier. Wir lassen Bier brauen, verkaufen das Bier dann wieder für etwas teureres Geld natürlich und die Marge ermöglicht dann die Finanzierung von Wiederhopfkästen, die sehr, sehr groß sind und auch hochwertig sind, deswegen sind die eben auch teuer, genau.
Mhm. Ja, schön. Cool. Ja. Antonia, hast du noch?
Ich habe noch ein paar, weil ich das wichtig finde, weil die Vögel so auch greifbar werden für Menschen, die vielleicht bestimmte Vogelarten interessant finden. Es gibt jetzt einen Kinofilm, Krähen heißt der, den kann ich empfehlen, den haben wir uns beide angeguckt, wurde uns geschickt, über Mensch und Tier auch und über die Besonderheit dieser Rabenvögel ist wirklich ganz toll. Wissen wir ja alle, die mit Vögeln zu tun haben, wie klug die sind und unglaublich geschickt. Ist ein guter Film, kann man sich angucken. Und dann gibt es einen anderen Film und den suche ich die ganze Zeit. Der wird jetzt auch kommen. Der muss ganz, ganz toll sein. Da geht es um eine Urenkelin, die vielleicht könnt ihr mir dann helfen. Ach hier, die toten Vögel sind oben. Habt ihr von denen gehört? Ich glaube, der hat auch ein paar Festivals
gewonnen. Ich habe von dem Titel gehört.
Der muss ganz toll sein. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es geht eben um, ich glaube, die Urenkelin macht diesen Film über ihren Großvater, der damals eben Vögel repariert hat auch und geschützt hat vor allen Dingen und damals schon sich zurückgezogen hat und gesagt hat, wir machen die Natur kaputt. Ich freue mich auf diesen Film und den würde ich auch jedem nochmal ans Herz legen. Obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, habe ich Ausschnitte gesehen und denke, das wird ein richtig guter Film. Mhm.
Ja, interessant.
Ist ein guter Film.
Auch weil es wieder Menschen und Vögel in Verbindung hat und das ist ja auch das, was wir im Podcast eigentlich immer machen, weil wir Menschen sind und über Vögel reden, aber zeigen, was das für tolle Synergien ergibt. Also diese Liebe und die Emotionen in diesem Thema und eben nicht nur die reine Wissenschaft, sondern eben auch das, was Vögel auslösen können.
Apropos Emotionen und was Vögel auslösen können, ich würde nämlich gerne nochmal auf diesen Fakt zurück, den du vorhin, Fabian, angesprochen hast, nämlich Fehler in Filmen. Also ganz oft sind ja Vögel irgendwie ein Stilmittel, um die Dramaturgie, weiß ich, einer Szene oder so zu verstärken. Und ich glaube, da fallen uns alle ein, weiß ich, Möwen, die an der Küste kreischen oder Eulen, die nachts im Wald rufen oder singen, Raben, die irgendwie, weiß nicht, Unheil bringen oder so. Und da gibt es einen ganz bestimmten Ruf, den ihr wahrscheinlich auch schon mal wahrgenommen habt und den würde ich gerne mal einspielen lassen. Und da möchte ich von euch gerne mal wissen, was für Emotionen ihr damit verbindet, ob ihr wisst vielleicht, welche Art das ist. Genau, und zwar, ohne dass ich es jetzt sage.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Seetaucher. Ich weiß nicht, ob es ein Eistaucher oder ein Sterntaucher ist, aber auf jeden Fall einer der Seetaucherarten, die oft in Horrorfilmen gespielt werden. Und Antonia lacht sich schlapp, weil, warum?
Genau. Antonia lacht sich schlapp.
Nee, ich muss so lachen, weil es gibt doch diesen einen Film, ich weiß nicht, auf, drei Haselnüsse für
Aschenbrödel.
Aschenbrödel, der läuft immer Weihnachten. Und ich glaube, dass dieser Ruf jede zwei Sekunden zu hören ist in diesem Film.
Er ist wirklich
ungelogen. Also wirklich, ich denke jedes Mal, Alter, wie oft spielst du denn dann rein? Das kann doch gar nicht sein.
Das
also
muss man,
abgesehen mal davon, dass
muss man
es
sagen,
passt, aber es
wenn man anfängt, da mit den Vogelstimmen, man kann ja nicht weghören. Also auch beim Spazierengehen ist, man kann nicht weghören. Man kann, wenn man, weiß nicht, in einem Meeting sitzt und ist langweilig oder keine Ahnung was, man kann nicht weghören oder nicht, muss rausgucken, was für Vögel da sind. Und wenn man bei Filmen einmal anfängt, drauf zu achten und die Vögel vielleicht sogar zu kennen und vor allen Dingen diesen Seetaucher, ganz richtig, der Eistaucher, zu hören, das ist wirklich krass, in wie vielen Film, der auftaucht. Also
ich habe mal ein paar noch aufgeschrieben, zum Beispiel Conan der Barbar, Jenseits von Afrika, Platoon, Rick and Morty, Harry Potter. Also
dritter Teil, als sie da aus der peitschenden Weide rauskommen, wird man auch sofort wieder
Moon. Und der ist ist anscheinend eine Plage, dieser Vogel, weil der überall rumpupt.
Genau. Avengers kommt da auch vor, weiß ich, 1917 ist mir auch aufgefallen. King Kong, glaube ich, auch. Ja.
Ich wollte ganz kurz sagen, wenn man selber Filme macht, wie Antonia und ich, und man also sogar weiß, wie sowas zustande kommt, ne? Oh, gruselig, oh, wir müssen mal in irgendeine Konserve gucken, was haben wir da noch? Ne? Und da sitzt eben niemand, der irgendwie ornithologisch begeistert oder auch erfahren ist, dann passiert das eben schnell. Noch krasser sind so Geräusche aus dem Wald, wo man dann auf einmal so nordamerikanische Vögel hört. Aber es ist ein Tatort, der in Obersulzheim spielt.
Ja, genau. Wie läuft das denn, wenn ihr mal so aus dem Nähkästchen plaudern könnt? Also ich stelle mir so ein riesen Netzwerk vor oder so ein Database und dann gucke ich dann, okay, Stimmung so und so viel und da sind da Töne hinterlegt oder?
Nee, ich kann dir genau sagen, wie das läuft. Und ich weiß auch, bin mir ziemlich sicher, wie dieser Vogel überall reingekommen ist. Es war wahrscheinlich eine gute Aufnahme, ne? Also es gibt ja sehr viele Vogelaufnahmen, die meistens dann mit anderen Vögeln unterbrochen oder man hört die Atmosphärik oder wie auch immer. Und das war wahrscheinlich ein Ruf, der sehr gut zu hören war, sodass die Leute, die das reingesetzt haben, gedacht haben, oh, da hört man ja, das ist aber ein guter Ruf und der hört sich ein bisschen grimmig und man hat so ein bisschen Angst und denkt, es ist Abend und nachts und so. Ja. Und dann wurde er wahrscheinlich unter Stimmung Spannung abgespeichert. Jeder geht Spannung, geht da rein, Vogel sieht diesen Ruf und es gab wahrscheinlich nur zwei, drei, Weil, wie gesagt, das scheint ja schon sehr länger sehr beliebt zu sein, wenn wir vom Platoon und drei Aschenbrödel, drei Haselnüsse Nüsse. Mit Aschenbrödel, Haselnüsse. Und wie auch immer. Und dann wurde der genutzt.
Ja.
Schluss aus.
Ja.
So einfach ist das.
Ich glaube auch, und ganz ursprünglich vielleicht sogar, weil es eine Art ist, die im Winter schon auf einem See ruft und da jetzt nicht viel mehr andere Sachen sind. Also ich glaube, dieser ursprüngliche Gruselaspekt, den gab es vielleicht schon mal irgendwann so. Aber dann ist es wahrscheinlich so, wie Antonia gesagt hat, ja.
Ja, ja. Und ich denke auch, dass, also er wird ja aber auch in diversen Situationen, er wird auch in der Wüste, im Dschungel, im, keine Ahnung, zur falschen Jahreszeit.
Ja, Platoon irgendwie ist schon gut.
Mhm. Ja. Aber ich habe auch mal gehört, dass dieser Sprung, dieses Geräusch vom Dü, also dass dieser Sprung, diese Oktave oder keine Ahnung was, dass uns Menschen das einfach gut gefällt, weil in vielen berühmten Liedern findet sich auch dieser Tonsprung, hat man irgendwie analysiert. Kann jetzt Zufall sein, aber ich glaube,
das ist... Ja, spiel mir das Lied vom Tod.
Ja,
zum Beispiel,
ja,
glaube ich.
Stimmt.
Mhm. Weil ich so cool war, würde ich gerne noch so einen Ton einspielen, wenn das okay ist für euch.
Na klar.
Ich will den Namen wieder nicht sagen.
Es ist der Greif, sage ich jetzt schon mal soweit. Das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Wir hören rein.
Ja.
Also was für Bilder poppen in eurem Kopf auf, wenn ich fragen
Wüste
darf?
Wüste und Tod.
Mhm.
Kein Wasser in Sicht.
Ja. Bei mir aber auch so eine
ich schaffe es nicht mehr.
So eine Berglandschaft irgendwie mit so klaren, hohen Bergen und so.
Und welchem Tier würdet ihr oder welcher Art würdet ihr, also ohne ornithologisches Wissen zuordnen? Oder vielleicht wisst das ja so.
Also ich bin mir, wahrscheinlich weiß der Philipp es, aber wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, würde ich sagen eher sowas wie so ein Geier oder so ein Vogel, der, das hat ja eine bestimmte Stimmung. Das ist ja auch der Grund, warum man die nutzt. Und die Stimmung ist so ein bisschen, oh, gefährlich und auch nichts Gutes dahinter. Also eher so, was kann ich denn noch abbekommen? So ein bisschen, deshalb würde ich jetzt sagen, so geiermäßig.
Also ich hab jetzt auch nicht ganz genau gehört, es war, ich glaube, eher so Mäusebussard, also kleiner sogar.
Ja, Bussard ist richtig, ja.
Das heißt, es wird oft verwendet für so Geier und Tod und so, aber eigentlich ein eher für Menschen ungefährlicherer Greifvogel.
Ja, genau.
Das war ein Mäusebussard?
Genau. Nee, es war ein Rotschwanzbussard. Das amerikanische Pendant sozusagen. Das wird in solchen genannten Situationen, aber auch wenn so Berge, klarer Himmel, wenn irgendwo ein Greifvogel erscheint, irgendwo ein Adler kommt, tatsächlich auch in ein paar Dokus bei Weißkopfseeadlern oder so wird der reingeschmissen, wo man dann denkt, okay, knapp. Ja,
Aber wenn man sich mal anhört, wie so ein Weißkopfseeadler klingt, dann denkt man so, ja, okay, vielleicht ist ja doch besser der Ton.
Ja, so ein Quieken.
Ein bisschen so kack, kack, kack. Also, ja.
Aber, ja. Antonia, wo du das sagst, mit Geier und Tod, da gibt es nämlich auch eine Szene, die mir aufgefallen ist. Ich habe es schon ewig nicht mehr geguckt, müsste ich vielleicht nochmal, um das nochmal nachzuvollziehen. Aber in meiner Erinnerung ist es zumindest so. Bei dem Film Königreich der Himmel, das ist, geht, glaube ich, um Kreuzzüge mit Orlando Bloom. Und da gibt es nämlich genau so eine Situation, wo, ich glaube, nach dem Schlachtfeld liegen da überall die Leichen rum und total trostlos Wüste. Und dann kreisen da die Geier schon drüber und sie blenden auf die Geier und spielen Kraniche ein. Warum auch immer, sie spielen Kraniche ein. Man sich ja, okay, das passt jetzt auch stimmungsmäßig eigentlich gar nicht. Wenn man so ein schönes Herbstgefühl kriegt, wo so klarer Himmel und die Kraniche ziehen. Ja, genau, das ist auf jeden Fall
aber
ein...
Aber ich meine, ich finde, das bringt uns zu einem Thema, was ich ganz, ganz wichtig bei Vögeln und auch der Liebe zu Vögeln finde, ist nämlich die Emotionen, die Gesang oder Rufe bei den Menschen auslösen. Und es gibt eben so viele Vögel mit verschiedenen Rufen, die wir entweder, weil wir sozialisiert wurden, also weil wir sie kennen, seit wir jung sind, mit etwas verbinden oder weil sie einfach eine Emotion hervorrufen, sei es jetzt eine Möwe oder was auch immer. Und das, finde ich, hat einen großen Stellenwert in der Vogelliebe. Also für mich auf jeden Fall und für viele andere, die ich kenne auch, die auf Töne reagieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also zu sehen, dass diese Tiere um uns herum sind oder wir besuchen andere Länder und andere Orte und sind dann eben geflasht von den, ja, von diesen Geräuschen, die wir hören. Und dazu hoffentlich sehen wir vielleicht auch mal hier und da einen Vogel. Deswegen ist es toll, dass wir darüber reden, weil natürlich auch Melancholie oder sogar Spannung etc. durch diese Tiere ja, hervorgerufen werden kann.
Antonia, Philipp, ich glaube, wir könnten noch über so viele andere Themen reden. Also,
ja, dann los.
Eigentlich habe ich hier noch auf meiner Liste. Ja. Ich hätte gerne noch so über Literatur und bildende Kunst geredet, aber ich glaube, wir sind schon so langsam am Ende unserer Zeitkapazität. Vielleicht müssen wir einfach noch mal eine neue Folge machen. Irgendwann vielleicht noch mal zu einem anderen Thema.
Ja, sollten wir. Also, weil gerade Kunst, ja, ganz wichtig. Also Kunst, ja, und ne, genauso wie wir, wie ich gerade gesagt habe, was wir hören, aber auch was die Vögel bieten, wenn man sie anschaut, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sparte.
Also wir halten das einfach fest. Wir schieben das nicht in den Papierkorb.
Das ist eine Verabredung, genau, jetzt.
Nichtsdestotrotz, wir freuen uns aber, dass ihr da wart, dass es geklappt hat und es war super spaßig, mit euch über Vögel in der Popkultur zu reden. Und ja, wir sind schon gespannt, ja, was bei euch im nächsten Jahr so rumkommen wird an neuen Folgen im Podcast und an Filmproduktionen.
Ja, wir freuen uns auch. Und wenn jemand da draußen zuhört, auch gerne irgendwie uns so solche interessanten Sachen mal schicken, schreiben und so weiter, weil wir ja auch in jeder Folge eigentlich über solche Kuriositäten und so gerne sprechen.
Dann herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut und alles Gute euch. Und ich würde sagen, auf ein Wiedersehen zur nächsten gemeinsamen
Folge. Auf ein Wiedersehen.
Ja, bis ganz bald. Vielen Dank. Ne?
Dankeschön.
Und schöne Weihnachten euch.
Danke. Frohe Weihnachten.
Euch
stimmt.
Auch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, heute haben wir zwei Punkte, die wir euch gerne vorstellen wollen würden. Der erste Punkt, über den ich rede, das ist weniger eine Aktion, aber ein Nabu-Standpunkt, den wir euch mal vorstellen wollten. Und zwar passend zur Zeit wollen wir über Feuerwerke reden. Ich glaube, die meisten von uns wissen ja eigentlich, Feuerwerke belasten die Natur und Umwelt in irgendeiner Form. Und das ist ein ziemlich kontroverses Thema, denn oftmals geht private Knallerei so auf Kosten von Natur und Umwelt. Und zwar, weil viel Müll anfällt, weil eine starke Feinstaubbelastung herrscht. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Statistiken kennt, aber an so einer Silvesternacht zum Beispiel ist die Feinstaubbelastung 20 Mal höher als das von der WHO festgelegte Mindestmaß von 50 Mikrogramm. Ist natürlich Krach- und farbenfrohes Spektakel und das irritiert oder verängstigt viele Wildtiere, darunter eben auch Vögel. Und es ist nachgewiesen, dass Vögel also besonders unter diesem Stress leiden. Sie fliegen also in größere Höhen, landen für lange Zeit nicht, verlassen oft für mehrere Tage ihre Rast- und Schlafgebiete. Und gerade im Winter, wenn es kalt ist und eben sowieso wenig Nahrung zur Verfügung steht, kann das also lebensbedrohliche Folgen für Vögel haben. Und deswegen fordert der NABU ein Verbot privater Silvesterknallerei und möchte das gerne auf zentrale organisierte Feuerwerke beschränkt sehen. Das ist, wie gesagt, sehr kontrovers, aber wir haben ein Standpunktpapier dazu und das könnt ihr gerne nachlesen unter nabu.de/Feuerwerk.
Ja, und ein zweiter Punkt betrifft die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. Das ist eine Stiftung vom NABU, die vor allem eine ganz wichtige Sache macht, und zwar Flächen erwerben und sie damit dauerhaft deren Schutz sichern. Mittlerweile 22.000 Hektar Lebensraum sind schon so für seltene und bedrohte Arten gesichert worden. Und jetzt zu Weihnachten hat die Stiftung die Möglichkeit, 3,1 Hektar Acker mit Streuobstwiese bei Unna, das ist in NRW so zwischen Münsterland und Ruhrpott, für den Kleinspecht also zu erwerben und dann besonders für den Kleinspecht vogelfreundlicher zu gestalten und zu sichern. Und da in der Gegend konnte die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe schon 30 Hektar Buchenmischwald kaufen und damit einen weiteren Lebensraum sichern. Also, es geht um den Kleinspecht, der braucht Waldoasen mit altem Baumbestand, mit vielen Eichen, aber natürlich profitiert davon auch ein Haufen anderer Arten, wie der Habicht, der Waldkauz, Baumpieper, gerade so in den offenen Grenzbereichen, Waldlaubsänger und viele, viele mehr, natürlich auch nicht nur Vögel. Und wenn ihr da mithelfen möchtet, damit unterstützen möchtet, könnt ihr das machen, indem ihr nabu.de/spende für den Kleinspecht verspendet, um diese Fläche, um dem Erwerb zu helfen. Ja, Martin, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt.
Bird of the Day. Und in alter Tradition, bevor wir verraten, welcher Vogel das ist, spielen wir doch gerne mal den Ruf ein. Passend zur Jahreszeit hört man relativ häufig gerade.
Ja, da werden es auf einmal mehr. Also Münster, ein ganz, ganz häufiger Vogel. Schön als Gang unterwegs. Okay, du bist dran. Mir fällt das schwer, den Bird of the Day.
Alles gut, alles gut. Nee, du kannst gerne auch was dazu sagen. Vielleicht ein kleiner Hinweis, falls ihr es nicht schon wisst, das ist der kleinste Rahmenvogel Deutschlands und von der Gestalt her eher dunkelgrau, also nicht komplett schwarz, so dunkelgrau bis schwarz gefärbt. Und auffällig ist der hellgraue Nacken, der relativ stark kontrastiert mit dem schwarzen Gesicht und sehr auffällig auch die hellgrauen Augen. Die Gestalt ist eher so kompakt, also nicht wie so ein Kolkrabe oder so eine Saatkrähe. Und sehr gesellig, wie wir gerade schon einem Ruf gehört haben. Und sie leben, glaube ich, das ganze Jahr über in Gruppen. Also sie brüten gerne in Gruppen und im Winter sind sie auch als Wintergäste hier aus Osteuropa zum Beispiel in Gruppen zu sehen. Also ich löse mal auf, es handelt sich um die Dohle. Genau, und ja, die brütet in Baumhöhlen. Ich glaube, als einzige Rahmenvogelart bei uns brütet sie also nicht in freien Nestern, sondern in Baumhöhlen, Felsen, auch in Nistkästen oder früher sogar in Schornsteinen. Und deswegen ist sie heute vor allem in Siedlungen anzutreffen. Und ja, wie ich schon meinte, ganzjährig bei uns anzutreffen im Winter, Standvogel, aber eben auch Zuzug aus Osteuropa. Und weil wir das ja jetzt eingeführt haben, würde ich dich bitten, Fabian, weil du bist ja auch der Autor, lies doch gerne mal aus dem NABU-Vogelbuch vor, was es zur Dohle noch zu sagen gibt.
Sehr, sehr, sehr gerne. Okay, ich lese mal das Textfältchen Krankenpflege und Dauer Ihnen vor. Dohlen sind intelligente und soziale Tiere. Sie kümmern sich um ihre Partner und bleiben oft ein Leben lang zusammen. Auch kranke Tiere werden umsorgt und fremde Jungtiere mit aufgezogen. Eine Rangfolge innerhalb einer Kolonie entscheidet über den sozialen Status. Also sehr intelligent, schon was nicht viele Vogelarten haben.
Tolle Vögelchen, ja.
Okay.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser ganz turbulenten, wie ich finde, Episode. Hat mir Spaß gemacht. Oh. Du willst uns verwirren. Ja, und mit dem Kjak-Kjak der Dohle verabschieden wir uns. Es hat uns super viel Freude gemacht. Nicht nur diese Folge, sondern dass wir jetzt schon 18 Folgen in diesem Jahr mit euch zusammen aufgenommen und produziert haben.
Das erste Jahr von diesem Podcast. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Blick zurück auf hoffentlich ein paar erlernte Stimmen, auf ein bisschen hier und da unnötiges Wissen, auf Fakten zu irgendwelchen alltäglichen Sachen wie Vogelfütterung, aber auch zu Sachen wie Stromtod, die ein bisschen spezieller waren. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, immer wenn ihr es gehört habt. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und für uns war es ein sehr aufregendes Jahr. Und ich freue mich sehr auf das nächste mit dir, Martin, und auf alle,
absolut,
mit allen Gästen auch. Und allen Zuhörenden. Bleibt zu sagen, frohe Weihnachten euch allen, beziehungsweise guten Rutsch, gesundes neues Jahr, kommt gut rein, schaltet nächstes Jahr wieder reingezwitschert ein.
Und natürlich, wenn ihr die nächste Folge im nächsten Jahr nicht verpassen wollt, dann aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr eine Nachricht und dann sehen wir uns im Januar wieder.
Wir danken euch fürs Hören und haben euch alle lieb und bis bald, bis nächstes Jahr.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.